Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn man Kinder hat, muss man eine Reiserücktrittsversicherung, muss man immer haben, weil Kindern kann immer irgendwas passieren und dann bleibst du auf den Kosten hängen. Und gerade wenn auch vor Ort was passiert, dass man dann zurückkommt irgendwie.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Gibt es eigentlich sowas wie eine Standard-Reiseapotheke? Ich würde sagen, natürlich nicht. Das kommt nämlich ganz auf das Reiseziel drauf an und auch natürlich auf das Kind. Es gibt aber ein paar Medikamente, die sollten nicht fehlen. Wir, das ist einmal der wunderbare Vitor, er ist nämlich Kinderarzt und ich bin Dreifachvater und kann aus einer ganz anderen Richtung, aus der Erfahrungsrichtung vielleicht noch ein bisschen mitsprechen. Wobei, Vitor, du hast auch zwei Kinder.
Genau.
Dich prädestiniert das dafür natürlich auch. Also, lass uns mal ein bisschen reingehen in die ganze Thematik. Unser Thema ist heute alles für die Familienreiseapotheke. So gelingt der Urlaub kinderleicht. Vitor, du bist Kinderarzt, wie wir gerade schon gehört haben. Was sind eigentlich so die häufigsten Fragen bei dir in der Praxis, bevor Eltern auf Fernreise oder aber auch verreisen, das erste Mal mit Kind oder aber auch das zweite, dritte Mal?
Also ganz häufig ist natürlich die Frage, wann kann ich zum Beispiel mit meinem Kind reisen? Ne? Ab welchem Alter? Wann macht das Sinn? Oder wann darf ich fliegen? Das sind so die grundsätzlichen ersten Fragen und dann geht es auch ganz schnell wirklich in die, sag ich mal, ans Eingemachte, also welche Medikamente, ne? Was soll ich kaufen, was soll ich mitnehmen? Also da sind die Fragen wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich, aber es kommt immer drauf an, ne? Wann will ich reisen, wo will ich reisen, wie alt ist das Kind, weil es hängt natürlich vom Alter des Kindes ab. Also das sind so die häufigsten Fragen tatsächlich.
Was sind die Sorgen der Eltern, wenn die eine Fernreise zum Beispiel antreten?
Also bei Fernreisen, also ist ganz häufig natürlich die Frage wegen Impfung, ne? Weil die Eltern haben sich vorher wahrscheinlich beraten lassen bei ihrem Hausarzt oder beim Tropenmediziner, je nachdem, wo es hingeht. Und dann geht's natürlich immer auch um die Frage, gibt's extra Impfungen für die Kinder dann auch machen können, um noch einen zusätzlichen Schutz zu haben. Und dann geht's auch ganz konkret darum, was mache ich, wenn mein Kind jetzt erkältet ist? Was mache ich, wenn mein Kind sich verletzt? Also wirklich, was muss ich mitnehmen, damit ich dann im Akutfall direkt eingreifen kann? Und im Vorfeld aber geht es eher darum, können wir irgendwie prophylaktisch was machen mit Impfung zum Beispiel.
Lass uns später auf die Impfung reingehen. Du hast es gerade nämlich schon vorweggenommen. Wir haben so vier Bausteine für euch heute vorbereitet, liebe HörerInnen. Das sind einmal, was gehört eigentlich in so eine Basisausstattung? Nicht, dass ihr am Ende noch Übergepäck habt und müsst auch noch dafür zahlen, weil ihr so viel Hustensaft oder andere Sachen mitnimmt, dass die Airline dann sagt, sorry, aber hier musst du nochmal nachlöhnen, dein Gepäck ist zu schwer. Wir haben das aufgeteilt in Erkältung, kleine Verletzungen, bei Hautproblemen, bei Durchfall und Erbrechen, was natürlich im Ausland viel oft oder öfters vorkommt, wenn die Kinder vielleicht das Wasser trinken oder Co. Da gibt es ja auch immer so viele Anekdoten, die man da hört. Lass uns Licht ins Dunkle bringen, Vitor. Fangen wir mal an. Bei Erkältung, was würdest du da so empfehlen? Weil das ist ja relativ schnell. Ich erinnere mich so an meine ersten Flugreisen mit den Kindern. Die Klimaanlage ist so auf Pinguinkälte eingestellt, dass die Kinder schon mit einer dicken Nase quasi aus dem Flieger steigen. Was gehört alles in die Handtasche für Erkältung?
Also grundsätzlich bin ich immer ein Fan von, dass man Sachen hat, die erstmal ganz alltagstauglich sind, also dass man Fieberthermometer zum Beispiel dabei hat, dass wenn das Kind krank ist, dass man wirklich auch nicht nur mit der Hand fühlt, sondern auch wirklich weiß, ne, ist es jetzt nur warm, weil es einfach im Urlaubsland warm ist, oder ist es wirklich, hat es wirklich Temperatur, also hat es Fieber, dass man Fieberthermometer ganz praktisch dabei hat. Und wenn das Kind dann wirklich jetzt krank sein sollte, mit der Rotznase oder so, je nach Alter, kann man zum Beispiel anfangen mit Kochsalz-Nasentropfen, die sollte man auf jeden Fall dabei haben. Da kann man die Nase immer mit spülen. Die sind, die kann man nicht überdosieren, und da kann man immer, sage ich mal, die Nase gut frei bekommen. Und wenn es dann doch sehr stark ist, dann abschwellende Nasentropfen. Und da muss man sagen, empfehle ich den Eltern auch ganz häufig, dass man die zum Beispiel nicht nur wegen der Erkältung, sondern wie du gesagt hast, im Flugzeug. Ne, wir wissen, wenn das Flugzeug steigt und sinkt, dann kommt es zum Druckunterschied. Es ist total unangenehm, ja schon für uns Erwachsene auf den Ohren. Ne? Wir schlucken dann oder wir kauen Kaugummi oder so, und dann öffnet sich das, die Tube wieder. Aber bei Kindern ist das ein bisschen schwieriger. Und wenn die zum Beispiel irgendwie auch erkältet sind, was Kinder ja häufiger sind, dann macht es Sinn, das zum Beispiel vor dem Flug, kurz vor dem Flug, abschwellende Nasentropfen zu geben, damit einfach diese Belüftungsstörung nicht da ist und damit dieser Druckausgleich stattfindet, weil sonst kann es während des Fluges, je nachdem wie lang der dauert, schon zu sehr starken Ohrenschmerzen führen. Die gehen dann nach 1-2 Tagen wieder weg, ne? Und da sind wir beim nächsten Thema, ne? Erkältung ist häufig auch mit irgendwie Fieber oder Schmerzen verbunden, deswegen sollte in die Reiseapotheke auch auf jeden Fall irgendwie was gegen Schmerzen sein, ne? Also Paracetamol, Ibuprofen, das sind so die gängigsten Sachen, die man bei Kindern hat, und dass man das dabei hat, zum Beispiel gegen, also auf jeden Fall gegen die Schmerzen, oder wenn die Kinder fiebern, dass man was gegen gegen das Fieber geben kann.
Ja, da sprichst du gerade an, Ibo, der gute alte Ibo-Saft, guckt aufs Haltbarkeitsdatum. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, dass man, bevor man losfährt, auf die ganzen Medikamente noch einmal schaut, MHD, wie lange geht es dir eigentlich noch gut, weil wenn du dann in dem Land stehst, dann hast du das Problem am Ende.
Genau, das, also grundsätzlich ist es jetzt erstmal, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn es ein bisschen drüber ist, aber das ist wichtig, aber es ist auch wichtig zu gucken, wo fliege ich hin. Wenn ich jetzt irgendwie in ein sehr heißes Land gehe, dann muss ich immer aufpassen, wie lagere ich die Sachen. Ne? Die müssen eigentlich, dürfen nicht heißer sein als 25 Grad. Wenn es jetzt mal nur für den Flug ist oder so, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich das jetzt irgendwie kühlen muss oder so. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dass man dann sagt, okay, ich muss es an einen kühlen Ort tun, ne? Die Zäpfchen, wenn ich Zäpfchen mitnehme, wenn die warm sind, die werden flüssig, ne? Und dann habe ich ein Problem, die kann ich dann nicht mehr einführen. Also, dass man dann auch so schon drüber nachdenkt, wo lagere ich das dann vor Ort, das ist auch ganz wichtig. Und wie du sagst, ne, das Haltbarkeitsdatum ist wichtig. Grundsätzlich gehört aber auch immer rein, ne, die Medikamente, die Kinder ja sowieso nehmen, ne, also grundsätzlich bei chronischen Erkrankungen oder sowas, dass man die auf jeden Fall auch immer dabei hat.
Ja, Augentropfen hatte ich mir damals nochmal irgendwann auf eine Merkliste geschrieben, wegen Zugluft und Co. Mythos, oder sollte man dabei haben?
Jeder kann mal eine Bindehautentzündung haben und so. Wenn es jetzt wirklich nur so ein leicht gerötetes Auge hat, da gibt es so, da würde zum Beispiel auch Kochsalz dabei zu haben, Kochsalzlösung grundsätzlich ist nicht falsch, weil das kann in die Nase, das kann in die Augen, zum Spülen ist das gut. In dem Moment, wo es wirklich eitrig ist oder wirklich sich entzündet, dann muss man auch antibiotische Augentropfen nehmen, und da muss man sagen, das muss ein Arzt vor Ort entscheiden, ne? Weil die Eltern haben nicht die Kompetenz dann zu sagen, ja, das ist jetzt was Bakterielles oder nicht, oder nachher wird was lange mit einer Kochsalzbehandlung, Kochsalzlösung nur behandelt, was eigentlich antibiotisch behandelt werden sollte. Also alles, was eitert und richtig knallerot ist und was mit einem halben Tag, einen Tag Kochsalz irgendwie nicht besser wird, sollte auf jeden Fall ärztlich vorgestellt werden. Und grundsätzlich sind da diese einfach eine Kochsalzlösung, die man öffnet, so diese Einmaldinger, die man öffnet, die sind super, weil das kann, wie gesagt, in die Nase, das kann in Wunden, ne? Wenn ich Wunden habe, kommen wir ja gleich nochmal dazu, oder in die Augen reintropfeln, das ist eigentlich perfekt.
Ja, und auch hier ein Tipp an die Eltern, wenn ihr einen Langstreckenflug habt und die Kinder durften ein bisschen mehr das Bordentertainment genießen und die haben dann rote Augen, wenn ihr morgens irgendwie landet oder nachts, holt nicht direkt die Augentropfen aus. Wartet noch kurz, ob es vielleicht am TV lag.
Genau, also grundsätzlich ist ja die Bindehautentzündung häufig einseitig, ne? Also wenn ein Auge komisch rot ist und das andere nicht, dann wird es auffällig. Wenn beide sind, dann muss man mal gucken, ne? Hat sich irgendwas reingerieben oder ist einfach, wie du sagst, einfach nur müde und zu lange gestarrt.
Oh Gott, die armen Kinder. die am Ende.
so ein Entertainment Center kann echt gut sein. Also, wenn ich so überlege an unsere Flüge, wir haben jetzt ja auch zwei, das ist schon praktisch. Also, ne, dass die dann da einfach mal auf dem Handy, wir haben was runtergeladen, dann können die da was gucken oder was spielen. Also, da hat man auch einen Mittel- oder Kurzstreckenflug schon mal gut überbrückt.
Ja, total. Also, wenn es das nicht geben würde, hätten, glaube ich, auch die anderen Leute an Bord viel Spaß.
Genau.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du hast gerade schon vorweggenommen, so kleinere Verletzungen, da bist du gerade drüber gekommen, weil ich glaube, bei Erkältung haben wir eigentlich einen Haken dran gemacht. Da ist für uns alles safe. Das waren jetzt so unsere Empfehlungen auf der Seite. Bei den kleineren Verletzungen, das ist natürlich eine andere Nummer. Das kommt natürlich auch wieder aufs Urlaubsort an. Gehe ich wandern, gehe ich campen, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ich irgendwo eher städtisch bin, dann brauche ich vielleicht nicht so viel. Was ist da so deine Empfehlung, auch mit dieser Abgrenzung?
Wie du sagst, kommt natürlich darauf an, wo, ne, mache ich jetzt eine Backpacking-Tour mit meinen Eltern irgendwie im indonesischen Hinterland, dann muss ich andere Sachen mitnehmen, aber dann hoffe ich, dass die Eltern da auch schon andere sich informiert haben. Aber grundsätzlich finde ich immer, es gibt so diese erste Hilfe, das ist jetzt, früher hat man erste Hilfe Kasten im Auto, jetzt ist es ja so eine kleine, wie so eine kleine Tasche, weiche, ja, Tüte, ne, so ein Beutelchen, ne? Die gibt's ja auch schon kleiner, auch jetzt nicht so diese großen fürs Auto, sondern so ein bisschen kleiner. Und da bin ich ein großer Fan von, weil da ist eigentlich alles drin, ne? Da sind mal so einmal Handschuhe, da haben wir, wenn doch mal irgendwie was stärker blutet und man will nicht mit der Hand drauf fassen, ne? Da sind sterile Kompressen. Also da ist eine kleine Verbandsschere. Also diese kleinen Dinger, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, nehme ich das immer mit. Das ist klein, das passt in jeden Koffer und da ist eigentlich alles mit dabei. Wenn du jede Sache einzeln kaufst, kannst du das auch machen, aber das empfehle ich den Eltern immer. Und meistens ist ja da nichts zum Desinfizieren dabei, aber ne, du weißt, du hast auch, ich habe zwei Jungs, die auch die Mädels auch, ne, die schrammen sich die Beine auf im Pool irgendwo, ne, fallen hin, dann muss das mal schnell desinfiziert werden. Man kann klares Wasser nehmen, wenn man nichts hat. Oder Kochsalzlösung kann man auch nehmen, aber immer gut ist zum Beispiel ein nicht brennendes, also ohne Alkohol ein Desinfektionsmittel nehmen. Da gibt es verschiedene, die von verschiedenen Herstellern einfach ohne Alkohol, die desinfizieren für die Wunden sind. Und die sind super, ne? Weil die kann, dann hast du, wie gesagt, ein nicht brennendes, eine nicht brennende Lösung und man hat gleich eine Wunde, die frisch desinfiziert ist. Also da bin ich ein Fan von. Und ne, hast du den Splitter vom Spielplatz, den irgendwo drinne, dann musst du eine Pinzette, ja, nehmen, ne? Dann sage ich immer, kauft euch eine Pinzette, legt die auch da rein. Weil die Pinzette, mit der man sich die Augenbrauen zupft oder sowas, die ist meistens nicht so die sterilste. Und deswegen ist dann tatsächlich einfach so, dass man so eine kleine Tasche hat, ne, wo man so die, wie so eine kleine Erste-Hilfe-Tasche und da eine Pinzette noch reinmacht, dieses Desinfektionsmittel. Und manchmal ist zum Beispiel so eine Wundsalbe oder so eine Heilsalbe einfach, falls mal irgendwie doch eine Schürfwunde ist oder so, was man mal drauf machen kann.
Du aus deiner Praxiserfahrung, was waren so brutale Verletzungen, die Eltern mitgebracht haben mit ihren Kindern von Reisen? Kannst du dich an irgendwas noch erinnern?
Also eines der häufigsten ist es, ne, wenn die Kinder auf Reisen gehen, dann fallen die dort auch, also sind Brüche, ne, dass dann vor Ort ein Gips angelegt werden muss. Also so, das sind so die häufigsten Mitbringsel, sage ich mal, dass man plötzlich einen Gips hat, den man im Urlaub dann hatte, dann ist der Pool vorbei, meistens die Poolzeit. Also das ist das Häufigste, ne, dass man sagt, also irgendwelche Knochenbrüche, ne, also genauso wie es hier auf dem Trampolin man sich das Bein brechen kann oder den Arm, passiert das halt im Urlaub, im Cluburlaub auch. Und das ist so das Häufigste, was die mitbringen, ne? Muss man sagen. Natürlich gibt es auch so, was ich mal erlebt hatte, war auch mal ein Autounfall, ne? Da musste die ganze Familie zum Glück alles noch glimpflich, aber dann mit Gehirnerschütterung. Das war dann vor Ort im Krankenhaus. Aber was man so, sage ich mal, mitbringt, sind meistens die Knochenbrüche.
Es wird ja immer noch so ein bisschen gemunkelt, die Medizin gerade in anderen Ländern, noch nicht so weit, schwierig, gerade so ein Knochenbruch dort nicht vielleicht gerade direkt behandeln lassen. Wie guckst du da drauf als Mediziner?
Wenn ich reise, nehme ich ungefähr einen Koffer mit, nur mit Medikamenten. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht als Medikamentenschmuggler durchgehe, weil ich extreme Panik habe, wirklich extreme Panik, dass wenn ich im Urlaub bin, dass ich irgendwo zum Arzt muss. Das liegt einfach an, ich gebe nicht gerne die Kompetenz weg, wenn es um meine Kinder geht, und im Ausland muss man das dann, und deswegen versuche ich, jede Eventualität irgendwie entgegenzuwirken. Das kann ich machen als Arzt, als Laie geht das nicht. Da muss man sagen, ich bin ein großer Fan von Reiserücktrittsversicherung oder Reiserückführungsversicherung, weil wenn man muss einfach sagen, der deutsche Standard ist ein sehr, sehr hoher, sehr gut angesehener Standard auf der ganzen Welt. Und das hat seine Gründe und bevor ich irgendwie, also wenn ich irgendwie einen komplizierten Bruch habe oder sonst irgendwas und man kann das stabilisieren, dann lasse ich mich lieber schnell ausfliegen und lasse es dann in Deutschland operieren als vor Ort. Natürlich, wenn es was Lebensbedrohliches ist, also so what, ja, ne, dann will ich jetzt nicht wegfliegen, aber das würde ich auf jeden Fall, ich kann auch nicht verstehen, wie man Reisen buchen kann, ohne sowas zu haben, weil ich habe so oft Eltern in der Praxis, die dann weinend vor mir sitzen und sagen, ja, weil das Kind dann plötzlich doch eine Lungenentzündung kurz vorher hat, vor dem Reiseantritt und nicht reisen darf und dann auf ihren 5.000 Euro hart ersparten Geld hängen bleiben, wo ich dann sage, Leute, wenn man Kinder hat, muss man eine Reiserücktrittsversicherung, muss man immer haben, weil Kindern kann immer irgendwas passieren und dann bleibst du auf den Kosten hängen und gerade wenn auch vor Ort was passiert, dass man dann zurückkommt irgendwie.
Was ich hier noch auf meiner Liste hatte, war Wund- und Heilsalbe, Klassiker, Bepanthen, darf auch nicht fehlen, oder?
Genau, ja, also Dexpanthenol ist ja der Wirkstoff. Das ist so der Klassiker, den haben ganz viele dabei. Es gibt auch andere so desinfizierende Gels, die man dann so in Wunden reinmachen kann. Die sind auch super, wenn man jetzt nicht dauernd sprühen will. Also so für kleine Schrammen. Aber ganz ehrlich, jede Mutter und jeder Vater hat das irgendwo zu Hause rumliegen. So diese Schrammsalbe, die man da auf die ganzen Schrammen drauf macht, die sollte dann auf jeden Fall mitgehen.
Kleinere Verletzungen, glaube ich. Vitor, haben wir einen Haken auch dran für uns. Jetzt kommen wir zum Thema Hautprobleme. Das ist ja immer so ein Fall, auf einmal hat das Kind irgendwie Pickelchen am Bauch, weil es vielleicht sehr geschwitzt hat, es ist hohe Temperaturen, es kann von der Sonnencreme kommen. Was sagst du aus deiner Medizinerbrille zu diesen ganzen Punkten, Hautprobleme, Aufreißen?
Haut ist ein Riesenthema und wie du sagst, ne, gerade im Sommer, ne, schwitzen, dann hat man die Sonnencreme, dann reibt der die Badehose oder der Bikini vom Kind an der Haut, dann führt das natürlich zu Reizung. Ne? Also grundsätzlich sollte man immer schauen, ist das Kind grundsätzlich krank? Ne? Also habe ich ein Kind, was jetzt fiebert und irgendwie und deswegen einen Ausschlag entwickelt, dann sollte ich, wenn es dem Kind nicht gut geht, zum Arzt gehen vor Ort. Wenn es jetzt wirklich das Kind ist quietschfidel und hat da diese Pickel, dann kann man erstmal gucken, ne, ist das jetzt irgendwie durch irgendwelche mechanischen Sachen, ne, ist das die Windel, die da reibt oder war es irgendwie der Badeanzug oder die Badehose, ne, die da gerieben hat, dann tut manchmal, also was ganz häufig ist zum Beispiel, ne, das sehe ich wirklich häufig auch so nach dem Urlaub ist, ne, gerade die Jungs, die haben dann so Badehosen und die haben häufig, so die älteren Jungs, so 5, 6, 7, die haben dann schon so ein bisschen diese Hosen, die innen dann so ein Netz haben, ne, und das reibt halt am Hoden und das reibt halt, ne, das ist immer nass, die hüpfen ins Wasser und das ist, die können da manchmal richtig wund sein, ne, wie so ein Baby können die dann manchmal richtig wund sein. Dann hilft zum Beispiel eine Zinksalbe. Ne? Das ist sowas, wo ich sage, nehmt eine Zinksalbe mit, wenn es irgendwo so diese roten Flächen, wo nass war, wo es gerieben hat, ne, am Po oder so, dann hilft eine Zinksalbe ganz häufig richtig gut, weil das einfach beruhigt, das nimmt so ein bisschen die Rötung und das nimmt halt einfach, trocknet auch ein bisschen, weil häufig das ja richtig, ne, an der Stelle wund ist. Wenn es Pickel sind, ne, dann ist es immer so eine Sache, man kann es auch einfach mal, also ich weiß, Eltern sind da manchmal sehr ungeduldig, aber man kann es auch einfach mal beobachten und nichts machen. Das
ist aber, ne, schwer.
Einfach mal schauen, gibt es mehr oder war es einfach, ja genau, das ist schwer, aber ne, man kann nicht wegen einem Pickel gleich oder zwei wissen, was es ist, sondern dann guckt man einfach, wird es mehr, wird es nichts. Ne? Also wenn man dann sieht, doch, es wird mehr, dann hat man ja die Wund- und Heilsalbe zum Beispiel, dass man das drauf macht und schaut, wird es besser oder nicht. Wenn es wirklich immer mehr wird und man hat das Gefühl, das ist jetzt eine allergische Reaktion oder sonst was, dann muss man vor Ort auch zum Arzt gehen. Ne? Das kann man gar nicht mit einer Reiseapotheke, aber für die sonst so muss man sagen, sind diese eine Zinksalbe oder die Wundsalbe gut, wenn man so diese Rötung hat. Was viel häufiger ist und das ist, manchmal kann das eine richtige Plage sein, sind ja Stiche. Ne? Also je nachdem, wo man hingeht, kann es manchmal sein, wir waren mal in einem in Griechenland im Urlaub, da sind wir wirklich gefressen worden von den Tieren. Also wir wurden so von den Schnaken so krass zerstochen und ich werde sonst nie gestochen und selbst ich war wirklich von oben bis unten zerstochen und da muss man, das ist das Häufigste und da muss man dann schauen, dass man irgendwie was dabei hat, dass man vielleicht vorher prophylaktisch schon mal drauf macht, ne? Also es gibt so diese diese Mückenabwehrsprays zum Beispiel, da muss man aber ganz genau gucken, weil die meisten sind eigentlich erst ab 2 Jahre erlaubt, weil das ist ja ein Gift, ne? Und deswegen sind die meisten erst ab 2 Jahre erlaubt und für jüngere Kinder gibt es spezielle Produkte. Da muss man sich aber dann zum Beispiel in der Apotheke mal informieren, nochmal genauer. Aber die meisten, die man so in der Drogerie hat, erst ab 2 Jahre. Und wichtig ist halt dann eher dann längere Klamotten tragen, also einfach der mechanische Schutz, ne? Dass man sagt, okay, ich trage dann was. Und wenn man jetzt in den Tropen ist, ne, da ist es sowieso, dass man ja diese Moskitonetze hat, also die sind dann eher auch Pflicht, aber ich sag mal jetzt hier für den europäischen Raum gibt es diese Mückenabwehrsprays, aber erst ab 2 Jahre eigentlich und manche vorher. Und was machen wir, wenn wir doch gestochen worden sind?
Kratzen. Blutig kratzen.
Tatsächlich kratzen. Ja, blutig. Also es kann ja wirklich manchmal attackenweise richtig schlimm. Ich bin, also das kann echt schlimm sein manchmal. Und gerade die Kinder, die, wenn die dann, ne, die müssen dann kratzen. Dann ist immer das Beste erstmal kühlen, weil das ist ja eine allergische Reaktion. Das heißt, durch die Kühlung gehen die Gefäße zu, durch die Gefäße, die zugehen, ist diese Rötung schon mal weg, der Juckreiz wird besser. Also kühlen ist immer eine sehr, sehr gute Option. In der Apotheke gibt es ja frei verkäuflich so Antihistaminika Gels, also so Gels, die man drauf macht, die so ein bisschen, da gibt es ja ganz viele, Fenistil, Soventol, wie sie alle heißen. Da muss man sagen, ist der Effekt, die sind meistens Gele, also Gels, und da muss man sagen, der Effekt, der beruht meistens eher auf einer Kühlung, ne? Durch dieses Gel, und der Wirkstoff beruhigt es auch ein bisschen, aber eine richtige gute Kühlung, und wenn es ganz schlimm ist, dann vielleicht auch mal ein antiallergisches Medikament, was man sowieso vielleicht wegen der Pollenallergie dabei hat, was das Kind auch nehmen kann. In der richtigen Dosierung hilft dann meistens am besten.
Ich stelle mir gerade die Frage, weil du jetzt die Kombination aus Sonnencreme und dann Mückenabwehrspray so ein bisschen genommen hast. Wenn ich jetzt im Urlaub bin, wo Mücken sind und wo die Sonne ist, welche Reihenfolge ist eigentlich richtig? Erst die Sonnencreme, dann das Mückenspray drüber oder erst das Mückenspray und dann die Sonnencreme?
Also zuerst sollte immer die Sonnencreme aufgetragen werden, weil die Sonnencreme den Hautkontakt braucht, einfach um dort, je nachdem, ob man mineralisch oder jetzt einen chemischen Filter, da kann man ja auch eine ganze Podcast-Folge über Sonnencremes führen, dass man dort erstmal direkt auf der Haut und dann, wenn das eingezogen ist, dann das Mückenabwehrspray obendrauf, weil das ist die richtige Kombination, weil das Mückenabwehrspray basiert ja auch auf, manche basieren auch auf Geruch, um das Tier abzuwehren, oder eine Kombination aus bestimmten Stoffen. Wenn man da die Sonnencreme oben drauf macht, dann kann dieser Effekt einfach verschwinden. Und deswegen ist die Reihenfolge Sonnencreme auf die Haut, trocknen lassen, einziehen lassen und dann das Insektenspray drauf.
Da habe ich heute wieder was gelernt. Ich habe mich gerade an heute Morgen erinnert. Da habe ich es, glaube ich, falsch rum gemacht in der Hechtung. Weil man ist ja auch froh, wenn die Kinder sich eincremen lassen. Das ist ja auch mal so psychologisch. Komm, erst eincremen, dann darfst du raus. Das mögen die meisten ja nicht sehr gerne, Sonnencreme drauf haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt, kommt drauf an, auch welche Creme es ist. Es gibt ja welche, die lassen sich leicht auftragen, wenig auftragen. Aber wie du sagst, die Kombination, und deswegen sage ich den Eltern immer, guckt, ne, wie ist die Haut eures Kindes, weil die Kombination aus Schweiß und Sonnencreme führt häufig zu so Hitzepickeln, ne? Gerade im Nacken oder am Dekolleté vorne können die dann diese Hitzepickelchen haben. Und die können auch jucken. Und dann ist meistens eine Sonnencreme, wenn man weiß, mein Kind hat jetzt wirklich eine richtig empfindliche Haut, gerade so Neurodermitis-Kinder, dass man dann sagt, okay, ich mache dann eine Creme mit, die eher so Lotion-mäßig ist. Ne? Es gibt so von manchen Marken so gelartige Sonnencremes, die würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, wenn Kinder zum Beispiel eine sehr, 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 sehr anspruchsvolle Haut haben.
Jetzt gehört zu jedem Urlaub auch eine An- und eine Abreise. Und gerade bei dieser An- und Abreise kommt ja immer meistens eine Übelkeit auf. Da komme ich nämlich schon zum nächsten Thema, Durchfall und Erbrechen. Das ist ja immer so der Klassiker. Wo kommt's her? Warum hat das Kind auf einmal Durchfall? Ah, es hat vielleicht zu viele Früchte nur gegessen und nichts Vernünftiges, also Ballaststoffe in dem Fall. Und das Erbrechen, jetzt fahre ich mit dem Schiff irgendwo hin, ist doch ein bisschen seekranker als erdacht. Was gehört da in die Reiseapotheke einer jeden Familie?
Da muss man wirklich sagen, und das sage ich auch ganz grundsätzlich, und das ist auch immer die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, ist, es kommt aufs Alter des Kindes an. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt einen 12-Jährigen habe mit Durchfall, dann soll der halt einfach mehr trinken, ein paar Salzstangen essen und ein bisschen, und dann wird das auch wieder besser, wenn er jetzt nicht hochfiebert oder so, wenn er wirklich jetzt nur einen normalen Reisedurchfall hat von irgendwie geklortem Wasser oder so, was er nicht vertragen hat. Aber wenn kleine Kinder, also alles unter 2, 3 Jahren, wenn die wirklich starke Durchfälle haben oder erbrechen, dann muss ein Arzt vor Ort eigentlich gucken. Ne? Weil die können, je jünger das Kind ist, kann man eigentlich die Regel sagen, desto schneller muss eigentlich bei Durchfall oder bei Erbrechen muss man zum Arzt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel im Süden ist, man ist im Sommer, ne, jetzt wir haben 40 Grad in Griechenland, da muss man trinken, und wenn das Kind dauernd nur erbricht, dann habe ich ein Problem. Und die können so schnell dehydrieren, gab es einige Fälle, wo die Eltern dann mit irgendwelchen Lösungen oder sonst irgendwie im Hotelzimmer versucht haben, das selbst in den Griff zu bekommen, und dann änderte das tragisch. Und deswegen da immer der Appell, wenn das Kind noch gut trinkt und hat nur einen Durchfall, dann ist das noch okay, ne? Weil das Kind kann ja obenrum, sag ich mal, das, was es unten verliert, gut reinschütten. Aber in dem Moment, wo auch Erbrechen reinkommt oder ein Fieber dabei ist, dann sollte immer der Arzt reinkommen und dann sich das Kind angucken. Und da helfen auch nicht, also man soll, es gibt ja immer so die Empfehlung, Elektrolytlösung, die man so im Wasser reinmischen muss oder so. Das gibt so komische Anleitungen, wie man das selbst zusammenmischen kann und sowas. Da kann man ganz schnell ganz viel falsch machen und dann hat man ist die richtige Kacke wirklich am Dampfen. Da sollte man die Finger von lassen, weil so Elektrolythaushalt bei Kindern kann schnell dekompensieren, und deswegen bei kleinen Kindern, wenn sie mal ein bisschen Durchfall haben und trinken aber super, dann halt vermehrt trinken, aber alles, was darüber hinausgeht, ärztlich vorstellen. Und bei den Großen halt die normalen, sage ich mal, das, was man zu Hause auch machen würde, ne? Mit einem 11-Jährigen rennt man ja auch selten zum Arzt, wenn er jetzt mal 2, 3 Tage Durchfall hat, sondern dann sagt man, gut, dann trinkt er halt ein bisschen mehr, ein bisschen Schonkost, ein bisschen irgendwie salzhaltige Sachen, und dann ist das auch gut.
Man kann ja Elektrolyte auch selber herstellen, also die Lösung, Elektrolyte-Lösung.
Genau, und diese Elektrolyte, es gibt ja wie du sagst, ne, es gibt von der WHO, gibt so eine Elektrolytlösung, wo man dann 1 Liter und dann hier ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz und sonst irgendwas, aber das wird schon, das wird gar nicht empfohlen. Ne? Das ist also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwo, greifen wir nochmal Indonesien auf, irgendwo im Dschungel bist und du hast nichts, und frage ich mich sowieso, warum gehst du da mit deinem Kleinkind hin, aber wenn du da hingehst, dann und du hast nichts anderes zur Hand und der Arzt ist irgendwie 6 Stunden lang entfernt, bis du da hinkommst, dann kann man das vielleicht machen. Aber ansonsten sollte man sowas nicht anmischen. Das wird nicht empfohlen, weil es gibt dokumentierte Fälle, wo Leute das angemischt haben. Es kommt wirklich drauf an, das ist nicht nur eine Brise, sondern, also bei einem 12-Jährigen ist das egal, ne, nochmal, aber wenn ich dem 2-Jährigen diese angemischte Lösung mache und ich habe zu viel Salz reingemacht, dann kann es zum Austrocknen führen, habe ich zu wenig Salz gemacht, dann kann es dazu führen, dass ich ihn überwässere, also man sollte da die Finger von lassen. Entweder standardisierte Elektrolytlösung, die ich im Wasser, also gekauftes Wasser, dann bitte nicht aus der Leitung nehmen und das dem Kind dann gebe, und wenn ich merke, okay, das ist jetzt hier irgendwie zu viel, das hat zu viel Durchfall oder es kommt noch Fieber oder sonst was dazu, wo ja ein erhöhter Flüssigkeitsbedarf ist, dann muss es zum Arzt.
Das ist doch nochmal ein guter Appell, den du ausgesprochen hast. Also auch wenn im Internet steht, was ich dir gerade auch sagte, Elektrolytlösung kann man selber anmischen, bei Flüssigkeitsverlust nicht machen. Erstmal nicht. Ja. Such lieber den Arzt.
Ja, was? Nee. Genau, so ist es, weil da sind Kinder schon verstorben, man muss das ganz klar sagen. Es sind Kinder verstorben, die zu spät ärztliche Hilfe bekommen haben, und Kinder, wenn sie einmal dehydrieren, dann kann es, wenn das zu Elektrolytverschiebung im Blut kommt, dann kommt es auch im Gehirn, es kann zu Hirnschwellung kommen. Finger weg, wenn es ein banaler Infekt ist, hier mit ein bisschen Magen-Darm oder so, bis 1, 2 Tage, Kinder super drauf, okay, ansonsten nicht. Was ich noch viel wichtiger finde, und das ist, sehe ich immer wieder, und das wird grundsätzlich von abgeraten, aber es ist eines der häufigsten verkauftesten Medikamente, ist nämlich also die Menhydrinate, auch bekannt als Womex zum Beispiel, ist ja zugelassen bei Reiseübelkeit. wird aber nicht mehr empfohlen. Also weil es gibt tatsächlich, weil man kann das, das macht sehr stark schläfrig und das ist manchmal ganz praktisch für die Reise, weil die Kinder dann schlafen. Aber gerade im Rahmen eines Magen-Darm-Infektes ist es überhaupt nicht zugelassen. Also wenn ich einen Magen-Darm-Infekt habe mit Erbrechen, ist dieses Medikament nicht zugelassen. Es wird leider verschrieben von Ärzten, aber es ist nur für die Reiseübelkeit, also wenn ich auf dem Schiff bin oder so, zugelassen, weil die Kombination aus krankem Kind, was sowieso schlecht trinkt und dauernd erbricht und dann noch dauernd schläft, weil es Medikamente bekommt, was es unfassbar müde macht, kann dazu führen, dass es noch viel schneller austrocknet. Und deswegen ist es bitte, bitte, bitte dieses Medikament nicht geben, dieses Zäpfchen gegen Übelkeit, was immer gerne gegeben wird. Und auch bei Reiseübelkeit ist man extrem zurückhaltend, weil es ganz schnell zu einer Überdosierung kommen kann und dann zu einem Atemstillstand führen kann. Und deswegen ist man mit diesem Medikament extrem, und das ist leider noch in Deutschland, frei verkäuflich. Und deswegen sollte man damit aber extrem vorsichtig sein.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. Gut, dass du uns heute ja auch nochmal aufgeschlaut hast. War mir nicht so bekannt in dem Ausmaße. Elternzeit und Fernreisen stehen meistens in einem sehr engen Verhältnis. Das bedeutet also Thailand, USA, Australien. Man hat Zeit, mal richtig weit wegzureisen für einen längeren Zeitraum. Das Thema Impfen hast du vorhin schon angesprochen. Vielleicht da nochmal, weil wir da vorhin so drüber weggeflogen sind. Von deiner Seite aus, wo sollen die Eltern sich eigentlich informieren? Was ist ratsam? Natürlich den Kinderarzt aufsuchen, das einmal ansprechen. Du würdest ja in dem Fall da auch eine Empfehlung aussprechen. Was sollte man als Impfung machen? Ja, nein. Wo können die sich noch informieren? Was eine gute Quelle ist?
Also es gibt beim Gesundheitsamt kann man grundsätzlich, gut, die sind jetzt mit anderen Sachen beschäftigt, aber beim Gesundheitsamt gibt es meistens eine Sprechstunde für Reiseimpfungen, die man in Anspruch nehmen kann. Es gibt, man kann nach Tropenmediziner gucken, die kennen sich jetzt nicht nur mit den Tropen aus, sondern grundsätzlich Reisemediziner, die machen dann Reiseberatung, aber auch ganz viele Hausärzte oder zum Beispiel wir machen auch Reiseberatung, wo wir dann genau gucken können, wohin reisen sie, wie lange und was ist das für ein Urlaub. Und dann können wir genau schauen, was wird empfohlen, was wird nicht empfohlen. Also da direkt den Kinderarzt mal anfragen, ob der das nicht vielleicht auch macht. Man muss sagen, grundsätzlich weil eben manchmal habe ich Eltern, die kommen so 3 Wochen vor dem Urlaub und sagen, also wir fliegen dann Elternzeit nach Bali und dann irgendwie noch Südostasien und so und würden gerne jetzt unseren Kindern noch das und das und das impfen, das braucht Zeit. Ne? Also es gibt Impfungen, die müssen irgendwie 2-3 Monate vorher gemacht werden, weil die in einem bestimmten Abstand, ne, man macht eine, dann 6 Wochen später die nächste, dann 6 Wochen nächste die nächste und da bringt es nichts, wenn ich 2 Wochen vorher zu einer Reiseberatung mache. Also wenn ich sowas plane mit Elternzeit, weit weg oder so, immer dran denken, frühzeitig wirklich ein halbes oder ein Dreivierteljahr vorher sich beraten lassen, was brauche ich nicht, damit man halt dann nicht in Verzug kommt, weil häufig braucht man nicht nur eine Impfung, sondern mehrere, die kann man dann aber nicht kombinieren, das heißt, man braucht da wieder Abstand, also wichtig ist Zeit, ne? Sich vorher, also wirklich deutlich vorher informieren und man sollte sagen, es wird nicht empfohlen, mit Kindern unter 2 Jahren in ein Malaria-Gebiet zu gehen, auch wenn es gibt Medikamente, die man geben kann und sonst was als Prophylaxe, aber es wird nicht empfohlen, mit Kindern unter 2 Jahren in Malaria-Gebiete zu gehen, weil die eine deutlich erhöhte Sterblichkeitsrate haben und deswegen, das sollte man immer bedenken. Das sage ich auch den Eltern immer, denkt dran, bitte nicht dort und dorthin gehen unter 2 Jahren, weil viele wollen dann doch mal nach Afrika, ne, oder so, ist ja nicht nur in Afrika, aber irgendwie da mal hin. Da wird dann, wenn die Kinder zu klein sind, abgeraten. Und die meisten Impfungen sind erst ab einem Jahr zugelassen. Also ne, so eine Hepatitis A-Impfung oder sonst was. Manche schon ab 6 Monate, aber die meisten, muss man sagen, erst ab dem 1. Lebensjahr. Das heißt, unter einem Jahr gibt es wenig Impfungen, die man tatsächlich dann noch machen kann.
Sind einige Eltern bei dir dann auch beratungsresistent, dass die gar nicht hören, was du denen sagst? Malaria-Gebiet würde ich an eurer Stelle nicht hinfahren? Ist denen das dann egal oder nehmen die das dann schon auf und verarbeiten das?
Das ist eine interessante Frage, weil es ist unterschiedlich. Es kommt ein bisschen drauf an, welchen Background. Also ganz häufig habe ich ja Leute zum Beispiel, die zum Beispiel aus Afrika kommen, aus dem Niger oder aus Ghana, die aus diesem Land kommen und dort zurück wollen, zum Beispiel, also weil sie jetzt dort Urlaub oder Bekannte dort, Verwandte treffen wollen, besuchen wollen. Die sind häufig, da muss man sagen, die sind häufig insensibler, ne, weil die so, für die ist das so Alltag, ne, für uns ist so, Malaria vorsichtig, und für die ist es so, ja, gibt's bei uns, ne, also die sind dann eher, die wissen, die sind da eher ein bisschen lockerer, so von der Tendenz, also die Einheimischen, sage ich mal, die ursprünglich von dort herkommen, während der Mitteleuropäer, der jetzt mal nach Afrika fliegt oder irgendwo in ein anderes Malaria-Gebiet, der ist ängstlicher und ist dann eher so, dass er sagt, okay, dann fliegen wir nicht hin. Aber das so ganz pauschalisieren kann man es nicht, weil ich habe auch Eltern, die, wie gesagt, ich habe eine ganz nette Familie aus Ghana, die, da ist die Mutter auch, die hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und die ist dann auch erst, als das Kind deutlich älter war, dann erst ihre Verwandten besuchen gegangen mit dem Kind, und sie ist dann eine Woche mal alleine hin und so. Also da so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber die Tendenz ist eher so, der zu Besuch geht, also als Touri, der ist ein bisschen vorsichtiger, der Einheimische, der kennt es halt. Ne? Und deswegen sind die da eher ein bisschen lockerer häufig.
Vitor, das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen. Ich glaube, das müssen die HörerInnen erstmal verarbeiten, was du jetzt hier alles rausgehauen hast an wichtigen und nützlichen Tipps. So dein Übertipp, den man immer in der Tasche haben sollte, wenn man unterwegs ist auf Reisen, gibt es da einen?
Also wichtig ist immer, dass man vor Ort weiß, was sind die Notrufnummern. Also da sage ich immer, schaut bitte, ne? Natürlich ist in der EU ist das gleichgeschaltet, aber sobald man irgendwie außerhalb geht von der EU, ist die Notfallnummer eine andere Nummer. Es gibt nochmal Nummern, wo es extra der Rettungsdienst ist, und das andere ist nur der Arzt. Also dass man da ganz genau sich aufschreibt vor Ort, was ist die Notrufnummer, weil man möchte nicht in der Situation sein, aber wenn es dann so ist, dann sollte man die Nummer griffbereit haben. Und wichtig ist, also so mache ich es immer, dass ich immer, wenn ich weiß, ich fliege irgendwo hin, dass ich einmal schaue, wo ist in der Nähe das nächste Krankenhaus oder sonst irgendwas, also was einigermaßen irgendwie einen Standard hat, dass ich sage, okay, wenn was ist, dann können wir dorthin oder so, dass man das irgendwie weiß, also Notrufnummer und irgendwie vor Ort, gibt es da irgendwie, wenn ich irgendwie was hätte, wo würde ich dann hingehen, ne? Oder wo gibt es einen Arzt oder sowas, weil in der Situation, in der Notfallsituation dann erst zu suchen, ist immer schwierig.
Ja. Das wird nicht so gut funktionieren, dann bei Google die richtigen Wörter einzugeben, wenn man gedanklich eigentlich woanders ist. Die nächste Folge für euch da draußen wird sein, wir beantworten eure Fragen. Vitor, und da kannst du vielleicht nochmal deinen Insta-Channel kurz hier in den Ring werfen, wo wir nämlich einen Aufruf starten werden mit euren Fragen, aber das kannst du am besten.
Genau, so ist es. Also auf meinem Instagram-Kanal werde ich dann einen Fragebutton reinstellen in die Story demnächst und dann nochmal darauf hinweisen, und dann könnt ihr einfach Fragen stellen, wo ihr sagt, das würde ich gerne noch mal irgendwie näher beleuchtet haben oder so. Und das, was so am häufigsten ist, ich schaue mir das alles an, können wir ja dann in den nächsten Podcast einfach beantworten. Ja,
super. Und das muss zwangsläufig nichts mit dem Thema Reisen zu tun haben. Das muss ich auch noch mit reinwerfen.
Nee,
das kann alles sein. Das kann alles sein. Ja. Das wird ein Potpourri aus
kann alles sein,
vielen
also,
interessanten Fragen, die du dann aus medizinischer Sicht
so
beantwortest. Cool. Genau. Vitor, du hast das letzte Wort. Ich sage schon mal tschüss und vielen Dank, dass wir wieder so nah bei euch im Ort zu Gast sein durften. Du kannst heute den Podcast hier beenden, den ersten von uns.
Ja, oh Gott, jetzt hast du mich aber auf dem falschen Fuß erwischt, ey. Was soll ich denn sagen? Danke und tschüss.
Ja, ist doch gut. Gute Reise.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.